Contentwarnung: häusliche Gewalt sowie Missbrauch von Alkohol und Drogen. Nicht im Film selbst, sondern in der Biografie eines der Schauspieler. Hallo und willkommen zu Time Travigilantes.
Hallo.
Und frohe Ostern!
Yay, frohe Ostern!
Und an dem Tag, an dem sich eine unsterbliche Wesenheit für uns alle geopfert hat,
schauen wir den dazu passenden Film.
Genau, Judgment Day, Terminator 2. Cameron war eigentlich überhaupt nicht von der Idee überzeugt, eine Fortsetzung zu drehen. Für ihn war Terminator ein in sich abgeschlossener Film, der eigenständig war, und er war sowieso nie ein großer Freund von Fortsetzungen. Der erste Film, den er gedreht hatte, Piranha 2, war halt das Einzige, was man ihn damals hatte drehen lassen. Und bei Alien hatte er die Fortsetzung für den Stoff eines anderen Autoren verfilmt. Darauf folgte The Abyss und der ist leider relativ gefloppt, zumindest gemessen an seinem Budget.
Davon habe ich auch noch nie gehört.
Das ist ein Unterwasser-Science-Fiction-Film mit so lebenden Wasserwesen. Ist kompliziert zu beschreiben, aber...
Okay.
Der ist nicht schlecht, aber die anderen Filme von ihm waren halt erfolgreicher. Mhm. Und er ließ sich dann doch noch breitschlagen, eine Fortsetzung zu drehen. Immerhin für 6 Millionen Gage nur für ihn. Das war quasi so viel, wie der erste gekostet hat.
Kann man mal machen.
Ja. Tatsächlich wurde Terminator 2 dann zum teuersten Film, den es bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hatte.
Und das, wo er den ersten noch mit quasi der Kaffeekasse gedreht hat.
Genau. Alleine die Rechte von Gale & Hurds Produktionsfirma und Hemdales Firma zurückzukaufen. Alleine das kostete 15 Millionen.
Kann man mal machen.
Kann man mal machen. Und hat sich letzten Endes ja auch bezahlt gemacht. Wer am meisten für den Film Werbung gemacht hatte, also ihn überhaupt zu drehen, war Schwarzenegger selbst. Der wollte schon direkt nach dem Ende des ersten Films die Fortsetzung drehen. Der brauchte dann halt bloß eine ganze Weile, um Cameron zu überzeugen. Der schrieb dann auch das Drehbuch und war dann auch selbst davon überzeugt. Aber es sollte ein anderes Genre werden, weil er sich nicht wiederholen wollte.
Mhm.
Darum ist der zweite Film kein Horrorfilm, kein Slasherfilm, sondern ein Actionkracher.
Ich fand den ersten schon ziemlich actiongeladen.
Ja, der zweite legt da nochmal einige Schippen drauf.
Cool.
Ja, und sonst brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel vorwegzuschicken. Ich würde sagen, wir gucken uns den Film jetzt an und reden dann darüber.
Okay.
We'll be back.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Cameron hatte uns einen Actionfilm versprochen und der damals, wie gesagt, teuerste Film aller Zeiten wurde tatsächlich eine Materialschlacht sondergleichen. Und eine der besten Fortsetzungen der Filmgeschichte, auch wenn der Genrewechsel bei manchen zu Punktabzug führte. Was ich verstehen kann, ich mag T2 aber trotzdem. Und ranken müssen wir die beiden Filme ja eh erst am Ende der Folge. Also gehen wir doch erstmal die Handlung durch. Übrigens die der einige Minuten längeren Special Edition. Terminator 2 beginnt mit einem THX-Intro in Flüssigmetalloptik, ein Vorgreifen auf die damals bahnbrechenden Computereffekte für den T-1000. Ich denke, man kann durchaus sagen, dass Terminator 2 neben Jurassic Park einer der wichtigsten Gründe für die heutige Omnipräsenz von CGI sein dürfte.
Und die ist wirklich immer noch gut.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, was die gekostet hat zu der Zeit.
Das Budget insgesamt war 102 Millionen Dollar.
Ah, okay. Mhm.
Und ich weiß nicht, welcher Anteil davon an die Effekte ging. Wir befinden uns erneut im Jahr 2029 und Sarah Connor erklärt uns aus dem Off, dass der Judgment Day, also der Tag, an dem die Maschinen die Menschheit ausgelöscht hat, im Jahr 1997 stattgefunden hat. Das war ja eine Frage, die der erste Film noch nicht beantwortet hatte. Oder wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen.
Nee, haben sie nicht.
Dann zertritt der Fuß eines nicht mit organischer Materie umhüllten Terminator-Skeletts einen menschlichen Schädel. Ein Update der Panzerketten aus dem ersten Teil.
Es waren übrigens vollständig funktionsfähige animatronische Modelle.
Oh, ich dachte voll funktionsfähige Totenschädel.
Die sind, glaube ich, nicht mehr funktionsfähig.
Ich glaube auch nicht. Überhaupt wirkt der Film in mancher Hinsicht wie ein Update von dem, was wir schon kannten, vor allen Dingen die ersten paar Minuten. Aber er geht auch bei all dieser Sequenzen ein paar Schritte weiter. Hier ist es das Ausmaß der Vernichtung und allein die Anzahl der Terminatoren. Außerdem erfahren wir hier, dass zwei dieser Terminatoren in der Zeit zurückgeschickt wurden. Der T-800 aus dem ersten Film, der Sarah töten sollte, bevor John auch nur gezeugt wurde, und der T-1000, der einige Jahre später einen weiteren Anlauf starten und John in seiner Kindheit umbringen sollte. Der Widerstand konnte allerdings einen weiteren Terminator in die Finger bekommen und umprogrammieren, damit der John vor dem T-1000 beschützen kann. Der Vorspann zeigt uns den Judgment Day, ein alles verschlingendes Flammenmeer, das auch vor einem Spielplatz nicht Halt macht. Dann schält sich ein verchromter Terminator-Totenschädel aus dem Feuer. Danach geht es vertraut weiter. Es ist jetzt 1995 statt 84, aber wie schon in Teil 1 zucken wieder Blitze durch das nächtliche Los Angeles und ein Besucher aus der Zukunft erscheint nackt, wie die Maschinen ihn schufen. Arnold Schwarzenegger. Mit derselben roten Optik wie in Teil 1 sehen wir, wie er Kleidung sucht und eine Bikerkneipe findet. Immer noch nackt betritt er das Lokal und scannt die Anwesenden, darunter auch eine Kellnerin, die amüsiert an ihm heruntersieht.
In der Szene hatte er in der echten Welt tatsächlich einen Shorts an, also er war nicht ganz nackt. Mhm. Und in der Szene ist eine Passantin reingekommen, die die Kneipe gesehen hat und dachte, oh, neue Kneipe, da gehe ich doch mal rein. Sie muss dabei enorm viele Filmtrucks, Kameras und Set-Props ignoriert haben.
Und gleichzeitig kann sie ja niemand aufgehalten haben, was ja auch beachtlich ist.
Scheinbar. Hm? Also wahrscheinlich hat sie einfach passend ausgesehen zum Set, weil sonst gehst du ja auch nicht freiwillig ja, in so eine Kneipe, oder?
Ja.
Naja, jedenfalls lief sie dann rein, sah Arnold Schwarzenegger nur in Boxershorts am Tresen stehen und fragte, was da eigentlich so abgeht. Woraufhin Schwarzenegger geantwortet haben soll, es sei Male Stripper Day.
Ah. Okay.
Also es sei die Nacht der männlichen Stripper. Ich weiß nicht, wie die Geschichte dann weitergegangen ist, aber soweit ist sie ziemlich lustig, finde ich.
Ich stelle mir vor, wie sie einen Dollar in seine Boxershorts steckt.
Ich hoffe, dass es passiert.
Vor einem Biker bleibt er stehen. Er verlangt Kleidung und Motorrad von dem Mann, der sich natürlich weigert und seine Zigarre an Arnolds Brust ausdrückt. Was den natürlich nicht aufhält.
Wobei ich mir da die Selbstbeherrschung schon stark vorstelle, weil alles, was er hatte, war so ein münzgroßes Stück Fake-Haut.
Ja.
Da wäre ich nicht so cool.
Ja. Du bist auch nicht Arnold.
Ja, aber trotzdem.
Als der Terminator den Mann mit einer Waffe bedroht, gibt der auf und händigt seine Lederkluft und den Schlüssel für sein Bike aus. Und zu Bad to the Bone verlässt der Terminator die Kneipe, legt sich dabei noch mit dem Barkeeper an und stiehlt dem Schrotflinte und Sonnenbrille, bevor er losfährt. Sein Gegenspieler landet wie im ersten Film direkt neben der Polizei. Aber alles bis hierhin war nur ein Trick. Wir sollten glauben, dass der Film mehr Remake als Sequel ist, damit jetzt unsere Erwartungen auf den Kopf gestellt werden können. Robert Patrick tötet den Cop ohne zu zögern und nimmt dann erst die Kleidung des Polizisten an, dann stiehlt er sein Auto. Über den Bordcomputer lokalisiert er John Connor, denn der hat durchaus schon ein kleines Vorstrafenregister. Er wächst übrigens auch nicht bei seiner Mutter Sarah auf, sondern bei Pflegeeltern, den Voids, gespielt von Xander Berkeley aus 24 und Jeanette Goldstein aus Aliens. John selbst wurde gespielt von Newcomer Edward Furlong, der später noch in Detroit Rock City, American History X und Packer überzeugte, der aber sonst leider von Alkohol und Drogen überwältigt wurde, nachdem er im Alter von 13 Jahren von seiner doppelt so alten Tutorin und Managerin in eine Beziehung genötigt wurde, die ihn traumatisierte.
Was ist denn los in Hollywood? Gibt's da keine normalen Leute?
Anscheinend nicht genug. Problematisch wurde sein eigenes Verhalten, als er seiner späteren Partnerin, der Schauspielerin Rachel Bella, gegenüber gewalttätig wurde und er ihren gemeinsamen Sohn vernachlässigte, der im Alter von gerade einmal 6 Jahren positiv auf Kokain getestet wurde.
What?
Mhm. Lag da anscheinend so rum.
Holy.
Auch seine nächste Partnerin Monica Kina wurde von ihm verprügelt, was ihm diesmal sogar Gefängnis einbrachte. Danach machte er einen Entzug. Letzter Stand ist, dass er seit 2018 wohl clean ist. Ich hoffe, er hält weiterhin durch. Für seine Karriere ist es aber wohl zu spät.
Ja gut, die hat auch damit angefangen, dass keines der Kinder, die gecastet wurden, die Street Smarts gehabt hätte, die Casterin gerne gehabt hätte. Und daraufhin ist sie halt ins, ich glaube, es hieß Boys Club oder so. Ich nehme an, es war ein Waisenheim. Zumindest hatte er die Voraussetzungen, die John Connor auch hatte, nämlich ohne Vater aufgewachsen und nicht mehr bei seiner Mutter lebend.
Ja.
Von daher vielleicht auch einfach nicht der beste Start ins Leben.
Ja. Seine Rolle schraubt jedenfalls gerade an seinem Dirtbike herum und hört dazu ganzen Roses. Sarah hingegen ist in einem Sanatorium, beaufsichtigt von Dr. Silberman aus Teil 1.
Sie der sich da ja schon als enorm hilfreich herausgestellt hat.
Und als enorm sympathisch.
Mhm.
Sie nutzt den Aufenthalt dort, um sich in Form zu bringen. Und die Muskelmasse, die sich Linda Hamilton für diesen Film antrainiert hat, ist durchaus beachtlich. Eine der Pfleger will, dass sie ihre Tabletten nimmt, sie will nicht, und der Pfleger und ein Kollege foltern sie mit Taser und Schlagstock, bis sie sich nicht mehr wehren kann.
Ich möchte an der Stelle nochmal einwerfen, dass es in psychiatrischen Krankenhäusern so nicht zugeht.
Mhm.
Weil, also das macht einem ja wirklich Angst, diese Szene.
Das ist echt unangenehm.
Ja, also später kommt nochmal eine, wie ich persönlich finde, schlimmere.
Ja.
Das ist so nicht. Um das mal ganz klar hier zu sagen.
Mhm.
Das sind Krankenhäuser, wo einem geholfen wird.
Mhm.
Und wo sich auch an bestehende Gesetze gehalten wird.
Ja.
Tatsächlich war auch die Schauspielerin ziemlich wütend in der Szene, weil sie die mehrfach drehen mussten, weil der Wärter es nicht hinbekommen hat, richtig zuzuschlagen.
Oh.
Und das war halt mega fordernd körperlich.
Ja, verstehe ich.
Sie hat dann ihre Rache später bekommen, weil sie ein paar Mal mit dem abgebrochenen Stock auch richtig zugeschlagen hat. Aber ja.
Juhu.
Yay.
Der T-1000 erreicht die Voids und fragt erst nach John, dann nach einem Foto von ihm. Die Voids geben es ihm. Und sie fügen hinzu, dass er heute schon der zweite ist, der nach John fragt. Am Vormittag wäre schon ein großer Typ mit Lederjacke da gewesen. Der T-1000 sagt, das wäre irrelevant.
Mhm.
John, gespielt von Edward Furlong, hat von seiner Mutter gelernt, wie man Geldautomaten dazu bringt, Scheine auszuspucken. Er setzt das mit einem Freund in die Tat um und erklärt dem gleichzeitig, dass seine Mutter in einer Anstalt ist. Er zeigt ihm ein Foto, das Foto aus Teil 1, das er eines Tages Kyle Reese geben wird. Der erscheint dann auch Sarah und schärft ihr ein, dass sie John beschützen muss. Sie hat keinen Einfluss mehr auf ihren Sohn. Er glaubt ihr einfach nicht mehr. Die beiden küssen und umarmen sich und dann wiederholt er noch einmal die Nachricht aus dem ersten Film. Die Zukunft steht noch nicht fest, sie kann ihr Schicksal noch ändern. Die Szene ist exklusiv in der Special Edition und in der Kinofassung nicht enthalten. Ich finde es aber eine sehr schöne Verbindung zum ersten Teil. Es ist auch nicht die einzige Szene, die nur in der Special Edition ist, aber ich sag das jetzt nicht jedes Mal. Sie bittet die Halluzination zu bleiben, aber er verlässt sie. Als sie ihm auf den Flur folgt, schafft sie es nicht, ihn einzuholen. Sie verlässt die Klinik und steht vor einem mit Maschendraht eingezäunten Spielplatz. Sie beobachtet die Kinder und rüttelt verzweifelt am Zaun, bevor die Szene in gleißendes Licht getaucht wird und sie aufwacht. Sie schildert Silberman ihren Traum, was der natürlich nur als weiteren Beleg für ihre Unzurechnungsfähigkeit interpretiert. Sie droht, dass er ihr noch glauben wird. Spätestens 1997, wenn sie alle sterben werden. Das Ganze ist allerdings nur eine Videoaufnahme, die 6 Monate alt ist. Silberman und sie sehen sich die Aufzeichnung an und Sarah behauptet, die Dinge jetzt anders zu sehen. Klarer. Sie will wieder gesund werden, damit man sie aus der Klinik herauslässt und sie ihren Sohn wiedersehen kann. Und sie fragt ihn, ob sie schon genug Fortschritte gemacht hat und sie sagt sogar, dass sie nicht mehr an die Terminatoren glaubt. Auch nicht daran, dass sie einen von ihnen unter einer hydraulischen Presse zerquetscht haben soll. Apropos. Der Film schneidet zu Miles Dyson, gespielt von Joe Morton aus Eureka und DC's Justice League. Was er gerade untersucht, ist der Beweis, dass die Konfrontation an der hydraulischen Presse tatsächlich stattgefunden hat. Denn auch wenn der Großteil des Skelettes des T-800 zerquetscht wurde, so konnte man doch seinen Unterarm samt Hand retten und einen Prozessorchip. Schlechte Nachrichten? Übrigens auch für Sarah, denn Silberman glaubt ihr nicht. Er vermutet, dass sie ihm die Verbesserung nur vorspielt, damit sie ihren Sohn sehen lässt, was ja auch stimmt. Er sagt, dass man sie weitere 6 Monate unter Verschluss halten wird und sie greift ihn an, verzweifelt, dass man ihre Zeit verschwendet und sie ihren Sohn nicht auf das vorbereiten können wird, was noch kommt. John ahnt davon nichts und düst nur mit seinem Bike durch die Gegend schon wieder zu ganzen Roses. Dann wird er entdeckt vom T-800. Sein Display sagt Target acquired. Und er nimmt die Verfolgung auf. Der andere Zeitreisende befragt in der Zwischenzeit 2 Mädchen auf der Straße, die John gesehen haben, und die sagen, er sei zum Einkaufszentrum gegangen. Beide Terminatoren machen sich auf den Weg dorthin. Der T-1000 immer noch getarnt als Polizist der T-800 mit einem Karton voller Rosen.
Ganzen Roses.
Und Waffen. Der falsche Cop befragt Johns besten Freund und der lügt instinktiv den Mann in Uniform an. Alles richtig gemacht. Das rettet John nämlich das Leben, indem es ihm gerade eben genug Zeit verschafft, in die Versorgungsgänge hinter den Ladenlokalen zu fliehen. Dort sieht er den T-800, der den Rosenkarton öffnet und die Blumen fallen lässt. Und übrig bleibt die Schrotflinte aus der Bikerbar. Dann die große Überraschung. Arnold will John Connor überhaupt nichts Böses, im Gegenteil. Er will John beschützen vor dem anderen. Diesmal ist Arnold der Gute. Die beiden Kontrahenten gehen zum Kampf über und der T-1000 ist seinem Vorgängermodell klar überlegen. John flieht zu seinem Motorrad im Parkhaus und fährt los mit dem T-1000 auf den Fersen. Und Robert Patrick war damals Profisportler. Der war schneller als ein durchschnittlicher anderer Schauspieler.
Auf einem Motorrad?
Auf einem Motorrad, das von einem Abschleppwagen gezogen wird, weil, naja, der Junge durfte halt noch nicht offiziell fahren.
Ja. Und scheinbar haben sie dem Abschleppwagenfahrer gesagt, was ein Wort. Scheinbar haben sie dem Abschleppwagenfahrer gesagt, er solle halt so schnell fahren, gerade, dass Robert ihn nicht einholt. Er hat ihn allerdings nicht nur eingeholt, er hat ihm auf die Schulter getippt im Laufen. Es muss einfach ein unfassbar schneller Läufer gewesen sein.
Oh, ja.
Vor allem, er atmet ja die ganze Zeit nur durch die Nase.
Mhm.
Das ist der Wahnsinn. Also, ja.
Also der war wirklich unglaublich gut gecastet. Und es ist ein bisschen schade, dass der danach nicht an solche Erfolge anknüpfen könnte. Es folgten halt so Trash-Filme wie Double Dragon, eine Rolle in den späteren Staffeln von Akte X. Sehr viele Serien und zuletzt Peacemaker, wo er den Vater von John Cena spielt. Übrigens eine Serie, die ich mit Ronny besprochen habe und die Folgen dazu sind auf unserem Patreon zu hören.
Wir haben hier übrigens einen Cameo von William Wisher. Der hatte im ersten Film den Polizisten gespielt, der dem vermeintlichen Unfallopfer helfen wollte bei der Flucht und Verstärkung über sein Funkgerät gerufen hat, dem dann darauf der Wagen geklaut wurde.
Ja.
Und hier spielt er einen Besucher des Einkaufszentrums, der dann den T-800 fotografiert. Und man sieht in seinem Gesicht, dass er ihn wiedererkennt. Das ist dieselbe Person. Das ist
schön. In der Handlung des Films darf Robert Patrick natürlich jetzt nicht schnell genug sein. Und darum muss er jetzt einen Truck stehlen, so wie sein Vorgänger im ersten Film. Aber auch hier wieder alles eine Nummer größer.
Bisschen zu groß. Eigentlich hätte das Dach von dem Truck nämlich während der sich ergebenden Verfolgungsjagd nicht abgehen sollen.
Oh.
Sie hatten den Truck aber nun mal schon und die ganzen Kameras vor Ort. Und dann haben sie festgestellt, der passt nicht hinter der Brücke durch.
Hm.
Und dann hat James Cameron halt entschieden, na gut, dann muss das Dach ab.
Ja, verstehe. Aber immerhin eine coole Szene.
Auf jeden Fall.
Ja, in diese Verfolgungsjagd mischt sich dann auch noch der T-800 mit seinem Motorrad ein. Er schießt mit der Flinte auf den Truck seines Gegners. Das hält den zwar nicht auf, aber es bremst ihn auch genug aus, dass John seinen kleinen Vorsprung etwas ausbauen kann. Wenn auch nicht lange und kurz darauf hat er die Stoßstange des Trucks auch schon am hinteren Schutzblech kleben. Also bei Cameron sind Action-Szenen nicht einfach nur Krach-Bumm wie bei einem Michael Bay. Er erzeugt damit viel mehr Suspense wie ein Alfred Hitchcock oder ein Steven Spielberg. Dann greift Arnold John Connor und zieht ihn zu sich auf die Harley. Der Truck mit dem T-1000 knallt gegen eine Brücke und explodiert, aber der Flüssigmetallkörper von Robert Patrick schreitet unbeeindruckt aus den Flammen, bevor er wieder seine Nicht-CGI-Form annimmt. Und dieser Effekt war damals genauso bahnbrechend wie 10 Jahre später Gollum.
Mhm. Also er ist immer noch gut.
Ja. Immerhin, das verschafft John und dem T-800 eine kleine Verschnaufspause, in der John realisiert, dass es die Terminatoren wirklich gibt. Und dass das bedeuten muss, dass seine Mutter tatsächlich recht hatte. John schlägt vor, seine Eltern aufzusuchen, aber der T-800 rät ihm davon ab. Der T-1000 wird dort sicherlich nach ihm suchen. John schafft es, ihn davon zu überzeugen, ihn wenigstens seine Pflegeeltern anrufen zu lassen, aber irgendwas stimmt nicht. Seine Mutter ist sonst nie so freundlich. Und warum bellt der Hund im Hintergrund? Arnold fragt ihn, wie der Hund heißt. Max. Dann nimmt er John den Telefonhörer ab und fragt mit Johns Stimme, ob es Wolfie gut geht. Und wie letzte Woche erwähnt, ist Wolfie der Name von James Camerons Hund. Mrs. Voigt sagt, Wolfie geht es gut. Und damit ist sie in die Falle getappt und sie wissen, dass es nicht die echte Pflegemutter ist, sondern der T-1000, der sich bloß als sie ausgibt. Und der gerade in diesem Moment den Pflegevater ersticht, mit einem Schwert, das aus seinem Unterarm herauswächst. Und auch das war damals ein wirklich beeindruckender Effekt. Der T-800...
Der ist aber nicht CGI. Das Schwert, also das Rauswachsen natürlich schon, aber das Schwert selber war Plexiglas.
Ja, irgendwie musste das ja sein, sonst hätte er ja nicht mit Xander Berkeley interagieren können. Der T-800 stellt jetzt völlig richtig fest, dass Johns Pflegeeltern tot sind. Was den Jungen erstmal überfordert. Der Terminator mit Arnolds Gesicht erklärt ihm die Regeln. Der T-1000 kann Formen annehmen, die er berührt hat, allerdings nichts, was zu klein oder zu komplex ist.
Oder zu groß. Es muss ungefähr seiner Körpermasse entsprechen. Ja.
Sarah bekommt inzwischen Besuch von der Polizei. 1984 hat es ja Aufnahmen vom Terminator gegeben, auf Überwachungskameras, durch die man sein Gesicht erkennen konnte. Und heute ist genau dieses Gesicht auf Kameras im Einkaufszentrum gesehen worden. Ob sie das erklären kann? Sie spielt vor, katatonisch zu sein, stiehlt aber auch in einem unbeachteten Moment eine Büroklammer von einem der Fotos auf dem Tisch, bevor sie zurück in ihre Zelle gebracht wird und dort fixiert wird. Ungünstig, denn der T-1000 ist gerade auf dem Weg zu ihr.
Die Fotos sind übrigens nicht vom Original-Film-Shooting, sondern von einem Reshoot.
Ah.
Sieht man, wenn man ganz genau hinschaut, ein bisschen an den Augen und Haaren.
Ach so. Und zur Fixierung hast du auch noch was anzumerken, ne?
Ja, ich hatte vorhin gesagt, dass die einigermaßen realistisch wirkt.
Mhm.
Und sie ist an fünf Punkten gefesselt, also an den beiden Händen, den Beinen und um die Hüfte.
Mhm.
Theoretisch wäre auch noch eine 7-Punkt-Fixierung möglich, dabei wäre dann der Kopf auch fixiert, aber die macht man so gut wie nicht.
Mhm.
Weil wenn sich jemand erbricht oder sich auf die Zunge beißt oder so, dann ist es ja saugefährlich.
Punkt, verstehe.
Sowieso ist es so, dass wenn jemand fixiert wird, muss eine 1:1 Überwachung stattfinden. Mhm. Das heißt, ein Pfleger muss die ganze Zeit ein Auge haben, eben damit nichts passiert.
Ja, ja, ja.
Das Problem ist dieser Pfleger, der ist auch nicht die ganze Zeit dabei, glaube ich.
Ja, aber er leckt ihr jetzt ultra creepy über das Gesicht und dass sie da nicht reagiert, das zeigt wirklich, wie gut Sarah Connor mittlerweile als Schauspielerin ist. Noch nicht mal Linda Hamilton.
Ja.
Also die auch, aber ja.
Vielleicht aber an der Stelle nochmal. Alle meine Erfahrungen mit psychiatrischen Kliniken sind aus einer FSJ, was ich vor fast 10 Jahren gemacht habe. Eventuell haben sich in der Zwischenzeit da Dinge geändert.
Ja, aber...
Wenn, dann zu besseren tendenziell.
Ist doch sicher, ja. Er schließt sie ein. Wieder alleine spuckt sie die Büroklammer aus und befreit sich, während der T-1000 ihrer Zelle über den schwarz-weiß karierten Linoleumboden immer näher kommt. Er fragt eine Krankenschwester nach Sarah. Die dreht sich um, also die Schwester, dreht sich zurück und er ist verschwunden. In diesem Moment verlässt Silberman das Gebäude. Ein Wachmann schließt hinter ihm die Tür von innen ab. Dieser Wachmann wird gespielt von Don Stanton. Sarah knackt mit der Büroklammer das Schloss ihrer Zelle. Der Wachmann geht durch die Gänge und hinter ihm hat das Linoleum plötzlich ein Gesicht. Der T-1000 schält sich aus dem Boden und tötet den Wachmann in dessen Gestalt, was sie mit Dons Zwillingsbruder Dan Stanton gedreht haben. Die beiden Stantons waren auch in Gremlins 2 als ein Forscher und dessen Klon und in Looney Tunes Back in Action als die Warner Brothers.
Wow.
Der creepy Pfleger wird jetzt von Sarah mit einem abgebrochenen Besenstiel verprügelt. Nicht unverdient. Trotzdem ist es heftig, wie brutal diese Szene ist. Vor allem, wenn du sagst, dass sie wirklich zugeschlagen hat.
Naja, also jetzt bestimmt nicht bei den Schlägen gegen den Kopf, aber ab und zu waren die Schläge wohl schon echt.
Heftig. Sie sperrt den Typen in ihre eigene Zelle und schließt ihn dann mit seinem Schlüsselbund ein. Und dann läuft sie mit seinem Schlagstock durch den Flur. Und wir hatten ja schon letzte Woche die Parallelen zwischen Terminator 1 und Halloween 1 angesprochen. Die Sequenz hier erinnert mich an das Krankenhaus in Halloween 2.
Ja, absolut. Mhm.
Es ist sicherlich auch kein Zufall. Also nur, dass es hier nicht der Killer aus dem ersten Film ist, sondern dessen Nachfolgemodell, das jetzt auch wieder das Aussehen von Robert Patrick annimmt. Sarah prügelt sich weiter in Richtung Freiheit und bekommt dabei auch die Genugtuung, Silberman den Arm zu brechen. Moment, hatte der nicht eben das Krankenhaus verlassen? Der Wächter hatte noch hinter ihm abgeschlossen.
Also ich erinnere mich an die Szene, dass er die Polizeistation im ersten Teil gerade verlassen hat, als der T-800 reinkam.
Ja.
Was auch erklärt übrigens, warum er den in diesem Film nicht erkennt.
Ah,
Aber an die Szene, dass er jetzt hier rausgegangen wäre, erinnere ich mich zumindest nicht.
Vielleicht habe ich da auch irgendwen verwechselt und es war gar nicht er, keine Ahnung, kann sein.
Du meinst, es gibt mehrere Leute in ihren mittleren Jahren mit schütterem Haar in Karo-Sackos?
Ich fürchte.
Ich denke auch.
Silverman beschwert sich, als sie ihm den Arm bricht und sie sagt, der menschliche Körper habe 206 Knochen, das war nur einer, also soll er sich nicht anstellen. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen auch der T-800 und John an der Klinik an. Der Terminator schwört John, dass er niemanden Unschuldigen töten wird. Dann eröffnet er das Feuer auf den Wächter am Tor. Er öffnet die Pforte und sagt John nur, he'll live. Im Inneren nimmt Sarah ihren Arzt als Geisel und bedroht ihn mit einer Spritze voller Reinigungsmittel. Und tatsächlich ist ihre Flucht erfolgreich, bis sie sich plötzlich dem T-800 gegenüber sieht, dem Gesicht, das sie ein Jahrzehnt zuvor so sehr traumatisiert hat. Und dann hat er auch noch eine Schrotflinte in der Hand. Schockiert bricht sie zusammen. Selbst als ihr Sohn dazukommt und ihr zuruft, sie solle innehalten, da läuft sie nur davon. Den Pflegern in die Arme, die sie verfolgen. Arnold überwältigt sie, allerdings ohne sie zu töten, immerhin hat er das versprochen. Und erst der Anblick ihres Sohnes lässt sie jetzt aus der Katatonie erwachen, die sie vorhin nur vorgespielt hatte.
Tatsächlich hat sie einige Anzeichen von posttraumatischer Belastungsstörung, die ich gegoogelt habe. Ich habe kein Fachwissen. Mhm. Und das sind wiederkehrende Träume über das belastende Ereignis.
Oh ja.
Schwierigkeiten, enge Beziehungen aufrechtzuerhalten. Mhm. Fremdheit zu Familie und Freunden. Mhm. Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft.
Kann ich ihr nicht verübeln?
Aha. Reizbarkeit, Wutausbrüche, aggressives Verhalten, ständige Wachsamkeit.
Ja.
Also, ne, es wäre zumindest denkbar. Wie gesagt, keine ja. Fachkenntnisse.
Ich meine, gut, das ist ja auch eh kein realer Fall. Also.
Ja. Ja. Genau, also vielleicht, ne, sie ist zwar vielleicht zu Unrecht in der psychiatrischen Klinik im Sinne von, sie hat schon recht, aber. Mhm.
Aber ja, die Symptome sind trotzdem
heißen,
nicht von der Hand zu weisen.
Muss nicht heißen, dass sie psychisch gesund ist.
Ja. Also, klar, wäre ich auch nicht nach dem Strapaz.
Absolut, ja.
Ja. Dann steht am anderen Ende des Flures plötzlich der T-1000. Nur eine Gittertür trennt ihn von ihnen. Und er schiebt seinen Flüssigmetallkörper einfach hindurch. Die Pistole in seiner Hand bleibt kurz stecken, bis er den Winkel ändert und sie durch die Öffnung zwischen den Gitterstäben holt. Arnold schießt mit seiner Flinte auf ihn und erzeugt ein paar beeindruckende Löcher in Robert Patricks Gestalt, die sich aber innerhalb von Sekunden wieder zusammensetzt und ihnen weiter folgt.
Für das Geräusch, als der T-1000 durch die Metallstangen durchglibbert, hat der Sounddesigner Gary Rydstrom anscheinend einfach eine offene Dose Hundefutter umgedreht und dann das Geräusch aufgenommen.
Glitch? Boah, ja. Schön.
Und hat dann im Spaß gesagt, die haben 6 Millionen Dollar für Spezialeffekte ausgegeben, ich 35 Cent für eine Dose Hundefutter.
Ja, gut.
Aber generell, das Sounddesign in diesem Film ist wahnsinnig gut gemacht.
Ja.
Wahnsinnig akribisch. Also angeblich ist in dieser ganzen Szene, die wir gerade gehört haben, wie sie diese Büroklammer benutzt, um aus ihrem Krankenhausbett zu fliehen, die Gürtelschnalle aufmacht und so weiter und so weiter. Kein einziger Originalton im Film.
Ui, merkt man nicht.
Alle nachgemacht. Und das sorgt für so eine Art Hyperrealität. Das ist auch in den weiteren Szenen immer wieder so, dass Klänge viel deutlicher oder viel lauter sind, als sie eigentlich wären.
Der Terminator, Sarah und John steigen in ein Polizeiauto und der T-1000 läuft mit einem unmenschlichen Tempo hinterher. Und trotzdem wirkt das hier alles nicht mehr wie ein Horrorfilm. Also Cameron hat es echt wahr gemacht. Das hier ist ein Actionfilm, ein reiner Actionfilm. Aber hervorragende Action. Also jetzt nicht Hirn ausschalten und berieseln lassen, sondern clevere, spannende, gut gemachte Action. Die Flüssigmetallmaschine holt ihr Auto dann doch noch ein und zerschlägt die Heckscheibe, bis Arnold ihr das Steuer in die Hand drückt wie Kyle Reese im ersten Film. Dann schießt er auf den T-1000, was den zwar nicht ausschaltet, aber ihn immerhin vom Auto wirft, sodass sie ihren Vorsprung ausbauen können. Sie fahren durch die Nacht, die künstlichen Augen des T-800 blicken durch die Dunkelheit, als wäre es helllichter Tag. Also sehr rot gefärbter Tag, aber immerhin.
Ja, der hat halt nicht das Problem von Zäpfchen und Stäbchen im Auge, ne?
Natürlich. Sarah ist froh, ihren Sohn zu sehen, sie ist aber auch sauer, dass er sein Leben riskiert hat, um sie zu retten. Er ist zu wichtig für die Zukunft, um für sie alles aufs Spiel zu setzen. Andere Cops kommen an der Klinik an und der T-1000 spricht einen von ihnen an. Say, that's a nice bike. Das hat mich so an Marv in Sin City erinnert. That's a damn fine coat. In Sicherheit verarztet der T-800 jetzt erst einmal die angeschossene Sarah. Dann revanchiert sie sich und die Szene ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Denn wir sehen den künstlichen Kopf, den sie jetzt öffnet, im Vordergrund, aber sein Spiegelbild ist eindeutig der echte Arnold. Und Sarah Connor ist auf beiden Seiten der Scheibe zu sehen. Wie sie das gedreht haben? Mit Linda Hamiltons Zwillingsschwester Leslie Hamilton. Der Terminator-Kopf im Vordergrund ist tatsächlich künstlich, Der auf der anderen Seite des Spiegels ist der echte Arnold. Und der Trick ist, dass die Scheibe zwischen ihnen überhaupt kein Spiegel ist, sondern Fensterglas.
Das ist super clever.
Das ist so gut.
Ich glaube, du musst eine Menge eineiige Zwillinge oder Leute mit eineiigen Zwillingen casten, wenn du einen Film mit einem Doppelgänger drehst.
Ja? Ja. Heutzutage ist das wieder alles CGI, aber...
Ja, gut, klar.
Und man kann es halt auch anders. Und das ist schön.
Mhm.
Sarah traut dem T-800 immer noch nicht und sie versucht, den Kontrollchip aus seinem Kopf zu zerstören. John kann gerade noch dazwischen gehen und dann pflanzt er Arnold den Chip wieder ein. Der stellt sich danach ans Fenster und wartet darauf, dass die Sonne aufgeht, was uns Cameron mit einer sehr schönen Szene zeigt. Wahrscheinlich haben sie das Licht draußen einfach nur ganz schnell hochgedimmt, aber es wirkt wie Zeitraffer, bei dem sich Arnold einfach stundenlang überhaupt nicht bewegt.
Naja klar, ist eine Maschine.
Ja.
Die geht halt in Standby.
Ja, aber es ist halt so schön effizient gedreht.
Ja.
Und präsentiert. Ja, ja. Also.
Ja klar, da stand nicht wirklich bis Sonnenaufgang.
Ja eben, das meine ich ja. Auf der Weiterfahrt am nächsten Tag bringt John dem Terminator den hipsten Slang bei, den das Jahr 1991 zu bieten hat, damit der nicht mit Begriffen wie Affirmative um sich wirft. Diese Begriffe, die er ihm beibringt, sind No Problemo, Eat Me, Later Dickwad, Chill Out und natürlich Hasta la Vista Baby. Und das ist heute natürlich alles etwas peinlich. Das wirkt so ein bisschen wie Bart Simpsons Eat My Shorts. Das funktioniert heute auch nicht mehr. An der nächsten Tankstelle will Sarah ihre Vorräte aufstocken und John bringt dem T-800 das Lächeln bei. Also er versucht es zumindest. Der Versuch des Cyborgs, die Mimik zu kopieren, ist gruselig und soweit ich weiß auch nur in der Special Edition.
Das weiß ich nicht.
John empfiehlt ihm Übung und Arnolds Gesichtszüge verlieren schlagartig jegliche Emotion. Und das ist halt auch eine gute schauspielerische Leistung für einen Typen, der eigentlich nur ein Bodybuilder war.
Ja, auf jeden Fall.
Also Terminator 2 hat auch nicht nur mehr Action als sein Vorgänger, sondern auch um einiges mehr Humor. Dann verrät der T-800 Sarah ihr eigentliches Ziel. Miles Dyson. Der ist kurz davor, aus den Überresten des Terminators aus dem ersten Film den Chip zu entwickeln, der Skynet die Fähigkeit geben wird, den Dritten Weltkrieg auszulösen und die Menschheit am Judgment Day zu vernichten. Sarah will sofort alles über Dyson wissen. Der sitzt gerade am Computer und arbeitet und vernachlässigt dabei seine Frau. Dabei ist es sogar Sonntag. Sie leckt ihm zärtlich über den Nacken, damit er eine Pause macht, aber er ist gerade zu sehr im Flow. Der KI-Prozessor, an dem er arbeitet, ist zu wichtig, um nicht in jeder Minute weiter daran zu sitzen. Dazu ist er gerade zu dicht vor dem Durchbruch. Sie greift zu anderen Mitteln und holt ihre Kinder dazu. Und dann schaltet er den Computer aus. Arnold und die Connors machen unterdessen einen weiteren Zwischenstopp. Sarah will sich an einem alten Trailerpark mitten in der Wüste mit einem Kontakt treffen. Enrique. Gespielt von Castulo Guerra aus The Usual Suspects. Dort spielt er den Informanten Arturo Marquez, der die ganze Handlung überhaupt erst ins Rollen bringt. Nach einem nervösen Mexican Standoff, weil er sie nicht sofort erkennt, umarmt Sarah ihn. Und John stellt ihm den T-800 vor, natürlich nicht mit dem Namen, das ist ab jetzt Uncle Bob. Enriques Tequila lädt er ab, weil der Terminator natürlich nicht trinken kann. Aber er ist fasziniert von dem Kleinkind zu seinen Füßen, er hebt das Kind hoch und untersucht es. Das ist halt wirklich drollig. Aber sie sind natürlich nicht hier für die Sozialkontakte. Also öffnen sie den geheimen Bunker unter dem Sand und stocken ihre Waffen und Munitionsvorräte auf. John und der Terminator unterhalten sich dabei weiter, diesmal darüber, dass die Maschine keine Angst hat. Denn nichts ist wichtiger, als seine Mission zu beenden. Dann sucht er sich eine Waffe aus, eine schwere Minigun, die er hebt, als wäre sie eine Zuckerstange. Zusammen schrauben sie an dem Auto herum und John bringt ihm weiter Sozialkontakte bei, diesmal gib mir 5. Was keine so gute Idee ist, wenn der Terminator mit seiner Stahlhand zuschlägt.
Ja, es ist damals wie heute, Computer sind dumm.
Mhm.
Du musst in deinen Anweisungen sehr präzise sein.
Ja.
Und spezifizieren, wie fest.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Der Terminator ist ohnehin von diesem ganzen albernen Herumgealber überfordert. Sarah beobachtet die beiden. Der Terminator wird immer an der Seite ihres Sohnes bleiben und notfalls sterben, um ihn zu beschützen. Eine bessere Chance, für seine Sicherheit zu sorgen, wird sie nicht bekommen. Dann dreht sie sich zur Seite und findet einen Spielplatz. Erneut mit einem Maschendrahtzaun. Und diesmal geht die Szene weiter. Sie sieht sich selbst dort mit ihrer eigenen Enkelin als Baby spielen.
Ist übrigens wirklich ihr Kind.
Ach so.
Also, ich weiß nicht, ob es genau das Kind war, aber ihr 20 Monate alter Sohn Dalton, also zu dem Zeitpunkt, hat auf dem Spielplatz einen kleinen John Connor gespielt. Also,
ach so.
Ich denke, es war diese Sequenz, weil in der letzten waren die beiden, glaube ich, nicht auf dem Spielplatz.
Nee, war sie nicht. Wieder schlägt sie gegen den Zaun und ruft Warnungen aus, die niemand hört. Dann wird es wieder gleißend hell und ganz Los Angeles wird von einer nuklearen Explosion zerstört. Auch Sarah selbst, immer noch verzweifelt an den Maschendraht geklammert. Dann wacht sie auf. Noch ist alles friedlich. Noch ist der Judgment Day in der Zukunft. Wenn es stimmt, was ihr Kyle gesagt hat, dann können sie das Schicksal sogar ändern. Sie starrt auf den Tisch, auf den sie mit einem Messer gedankenverloren zwei Worte hineingeritzt hat. No fate. Kein Schicksal. Entschlossen fährt sie los, um eben jenes Schicksal zu ändern. John und den Terminator lässt sie bei Enrique zurück. Ihr Sohn findet allerdings die Worte im Tisch und erinnert sich daran, dass seine Mutter ihm erzählt hat, dass er selbst in der Zukunft seinen eigenen Vater damit beauftragen wird, ihr diese Nachricht zu übermitteln. Du musst vierdimensional denken, Marty. Der T-800 und er schlussfolgern, was Sarahs Plan ist. Sie will Miles Dyson töten. Einen Unschuldigen opfern, um den Tod von Milliarden von Menschen zu verhindern.
Aber warte mal. Wenn sie die Zukunft ändern können, dann ist das doch kein self-sustaining System. Wie kann es denn dann sein, dass sein Vater existiert hat, um ihn zu zeugen, bevor er... You know?
Das meine ich damit, dass der erste Film selbst konsistent ist und die Fortsetzungen Schritt für Schritt immer weiter davon abweichen.
Dieser Zeitreisefilm mit laufenden Robotern, das ist gar nicht logisch.
Warte mal ab, du hast die Fortsetzungen noch nicht gesehen. Der Terminator schlussfolgert allerdings, dass der Plan sogar aufgehen könnte. John will das aber nicht hören. Nichts rechtfertigt das Töten von Dyson. Es muss einen anderen Weg geben, einen besseren Weg. Dyson selbst sitzt am späten Abend immer noch vor dem Computer und merkt nicht, dass Sarah aus der Ferne mit einem Gewehr auf ihn zielt. Wir hingegen können den roten Laserpointer sehen, der langsam seinen Rücken hoch und bis zu seinem Hinterkopf wandert. Womit er übrigens viel zu hoch ist, denn sie muss ja den Rückstoß noch mit einrechnen. Eigentlich verzieht sie die Waffe ja noch nach oben und damit würde sie über seinen Kopf hinwegschießen.
Das kommt darauf an, wie viel Erfahrung du mit Waffen hast. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel Erfahrung mit Waffen hätte, aber ich habe mal gehört, wenn du noch nie eine Waffe in der Hand hattest und du willst den Kopf treffen, dann ziel auf den Brustkorb. Mhm.
Ja, aber sie zielt ja jetzt wirklich auf
den Hinterkopf. Ja, das kann daran liegen, dass sie extrem intensives Waffentraining hatte und mittlerweile einfach trifft, worauf sie zielt. Also die Schauspielerin meine ich jetzt, nicht die Rolle.
Die ja, vermutlich hatte, sowohl als auch.
Vermutlich, aber also sie hatte von meinem iranischen Militär eine Ausbildung bekommen. Und ich nehme an, dass sie mittlerweile einfach trifft, worauf sie zielt und vergisst, dass übliche Zivilisten vielleicht ein bisschen tiefer zielen sollen.
Ich hatte jetzt angenommen, das wäre einfach nur ein Service für die Zuschauer, die eben nichts von Rückstoß und sowas
wissen. Auch möglich.
Ja.
Vielleicht denken wir einfach zu kompliziert und Cameron einfach.
Nicht auszuschließen. Würde sich Dyson nicht genau im richtigen Zeitpunkt herunterbücken, weil sein Sohn ein ferngesteuertes Auto gegen sein Bein fahren lässt, sie würde ihn jetzt erschießen. So trifft sie nur seinen Computer.
Nur
und dann
Monitor.
Und dann noch einmal und sie hört nicht auf zu feuern, bis das Magazin leer ist. Danach geht sie entschlossen auf die Glastür zu, die sie gerade zerschossen hat, betritt das Haus und schießt Dyson in den Rücken. Sie will noch einmal nachlegen, aber sein Sohn wirft sich schützend auf ihn. Mit Tränen in den Augen mobilisiert sie alles an Entschlossenheit, aber es reicht nicht aus. Sie kann ihn nicht erschießen, so sehr sie das auch gerne können würde. Und völlig erschöpft und zugleich entsetzt darüber, wie weit sie überhaupt gegangen ist, sinkt sie am Boden zusammen. In dem Moment kommen John und der Terminator dazu, fast schon sicher, dass sie zu spät sind. Dann sehen sie, dass seine Mutter es nicht durchgezogen hat, dass sie nicht bereit war, Dyson zu erschießen. Also wobei, angeschossen hat sie ihn ja schon. Und jetzt muss der T-800 das Leben seines Schöpfers retten.
Mhm.
Miles will wissen, wer er ist, und Arnold zieht seine Jacke aus und schneidet sich selbst die Haut vom Arm. Dann legt er das metallene Skelett darunter frei. Miles erkennt die Hand wieder. Dann erklärt ihm sein Gegenüber, was alles passieren wird. Cameron lässt uns das aber nicht mit anhören, sondern überspielt die Szene bloß mit einer kurzen Zusammenfassung von Edward Furlong aus dem Off. Und Dyson verarbeitet den Exposition Dump erstaunlich gut. Ich weiß nicht mehr, wo ich das neulich gelesen habe, wahrscheinlich irgendein Meme auf Blue Sky, Instagram oder Discord, aber irgendwer hatte das sehr gut zusammengefasst. Das Unrealistischste an diesem Film über Killer-Cyborgs aus der Zukunft ist, dass der Milliardär-CEO eines Technologiekonzerns auf sein Gewissen hört und auf Profit verzichtet, weil der das Leiden von unbeteiligten Personen bedeuten würde. am Arsch.
Ah, oh, ich hasse diese Zusammenfassung. Übrigens auch schon allein, dass ein Wissenschaftler, der so weit gekommen ist und kurz vorm Durchbruch steht, jetzt seine ganze Schöpfung hinschmeißt. Das ist zwar noch realistischer als ein CEO, der freiwillig auf Gewinn verzichtet, aber meistens sind die Wissenschaftler auch nicht die CEOs.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass er der CEO der Firma ist.
Ich hatte das schon so verstanden, dass er der Chef von Cyberdyne ist, oder?
Nee, er ist der Head Scientist, dachte ich.
Director of Special Projects ist offiziell seine Rolle.
Also normalerweise sind die CEOs ja irgendwie BWLer oder Juristen oder sowas. Wissenschaftler ist eher selten.
Ja gut, hier steht auch nur High-Ranking Employee. Im Terminator-Wiki übrigens.
Ich glaube auch nicht, dass der Sicherheitsmann seinem CEO gesagt hätte, der darf keine Freunde mit reinbringen.
Ja. Ja. Dysons Frau ist überfordert. Haben sie die Zukunft nicht bereits dadurch geändert, dass ihr Mann jetzt Bescheid weiß, was seine Erfindung für Unheil anrichten wird? Aber er widerspricht. Sie müssen erst seine gesamte Forschung in seinem Labor vernichten. Inklusive dem Prozessor und dem Arm vom Terminator aus Teil 1. Der aus der Fortsetzung stimmt zu, dass alles zerstört werden muss. Also fahren sie zu Cyberdyne und verschaffen sich Zutritt zum Labor. Dazu überwältigen sie einen Wachmann, doch dessen Kollege bekommt das mit und löst den stillen Alarm aus, was alle Türen blockiert, obwohl Miles eine Schlüsselkarte mit Autorisierung hat. John sieht aber kein Problem. Das Türschloss zu knacken dürfte auch nicht komplizierter sein als die Geldautomaten, die er ständig hackt. Dem Terminator dauert das allerdings zu lange und er schießt sich den Weg frei. John kann seine Hackerkenntnisse dennoch nutzen, denn er muss noch einen Safe knacken, um einen Schlüssel zu bekommen, den sie brauchen. Man könnte fast meinen, sie wären jetzt auf der Zielgeraden, aber das ist natürlich der Moment, in dem der T-1000 an Dysons Wohnhaus ankommt. Mit einer verspiegelten Sonnenbrille, die ihn noch cooler macht als ohnehin schon. Über den Polizeifunk hört er, dass eine Frau, die auf die Beschreibung der entflohenen Sarah Connor passt, bei einem Überfall auf Cyberdyne Systems gesehen wurde. Und auch er fährt jetzt dorthin.
Zum Glück für die Frau und Kinder von Miles, würde ich behaupten.
Ja, wobei die komplette Gartentür ist zerschossen. Das ganze Wohnzimmer oder was immer das ist, oder Arbeitszimmer ist halt verwüstet.
Du meinst, sie sind vielleicht zu ihren Eltern gefahren?
Das wäre möglich, oder ein Hotelzimmer oder sowas. Aber wie gesagt, er fährt jetzt zu Cyberdyne, zusammen mit zahlreichen echten Cops, inklusive einem Polizeihubschrauber, der jetzt vor dem Gebäude schwebt. John warnt seine Mutter und den Terminator und der setzt jetzt die Minigun ein, die er in Enriques Lager gefunden hatte, und eröffnet das Feuer auf die Polizeiautos, aber nicht auf die Beamten. Das ist erstaunlich, wie gut er mit dem Ding zielen kann.
Ja gut, er hat ja nicht das Problem, dass seine Muskeln so doll nachgeben.
Das stimmt.
Ich glaube, ein echter Mensch könnte eine Minigun niemals abfeuern. Natürlich nicht. Während er sie hält. Übrigens, die Minigun klingt auch nicht so. Also das ist, wenn man sie in echt hört, ist das ein durchgehendes Geräusch, weil die Kugeln einfach viel zu schnell rauskommen.
Ah,
die wurde hier künstlich in der Audiospur verlangsamt, damit es halt wie Schüsse klingt. Habe ich gelesen, ich weiß nicht, wie Miniguns klingen.
Ja, gut mitgedacht. Als die Munition der Minigun aufgebraucht ist, wechselt der Terminator zum handlichen Granatwerfer und lässt ein paar der Polizeiautos explodieren. Natürlich immer erst dann, wenn keine Menschen mehr in Reichweite der Detonation sind.
James Cameron hat sich übrigens für die Szene mit SWAT-Anführern beraten, wie so eine Gebäudeumstellung denn wirklich aussehen würde.
Gutes Auge für Detail.
Damit die halt so realistisch wie möglich ist am Ende. Und das SWAT-Team im Film besteht dann auch aus echten SWAT-Mitgliedern, die ungefähr wissen, was sie tun.
Aber da ist doch auch Dean Norris bei.
Ja, das ist die eine Ausnahme.
Ah, wollte ich gerade sagen.
Der ist keiner, aber der Rest ist es wohl.
Also Dean Norris ist der Leiter dieses SWAT-Teams und das ist der Hank Schrader aus Breaking Bad. Mit dem Schlüssel aus dem Safe und seinem eigenen öffnet Miles jetzt die Tür zum extra abgesicherten Bereich, in dem der Prozessor und der Unterarm des alten Terminators aufbewahrt werden. Dann machen sie die Sprengsätze scharf, die sie im gesamten Stockwerk verteilt haben. Doch jetzt kommt die SWAT-Einheit rein, zum falschestmöglichen Zeitpunkt. Sie öffnen die Tür und eröffnen das Feuer. Als erstes treffen sie Miles Dyson, den einzigen Schwarzen im Raum.
Das habe ich mir exakt auch gedacht in dem Moment.
Vor allen Dingen den einzigen, der wirklich die Befugnis hat, dort zu sein.
Nochmal, echtes SWAT-Team, ne? An Realismus nicht zu überbieten.
Sarah schießt in die Decke, um die SWAT-Mitglieder zum Zögern zu bringen. Gerade lange genug, dass sie zur nächsten Deckung laufen kann. Allerdings ist sie dort auch in einer Sackgasse. Es sei denn, man hat einen Terminator, der mal eben durch die Wand laufen und sie da rausholen kann. Die SWAT-Einheit bewegt sich Schritt für Schritt vorwärts und sie finden die Bomben und Miles, der den Zünder dafür in der Hand hält, unsicher, wie lange er ihn noch halten kann. Denn wenn er loslässt, gehen die ganzen Sprengsätze hoch. Die Einheit schafft es gerade noch, sich in Sicherheit zu bringen, als genau das passiert.
Die Explosion in der Cyberdaten-Zentrale ist von 11 Kameras insgesamt eingefangen worden.
Mhm.
Und das Kamerateam hat später ein Witzvideo gedreht, in dem sie alle in der Crowd stehen und alle vergessen zu filmen. Also sie haben einen mega Aufwand gemacht, damit diese Explosion wirklich gut eingefangen ist.
Ja.
Und dann haben sie eben dieses Joke-Video gemacht. So, ups, sie alle vergessen, naja.
Oh, schön. In diesem Moment taucht dann auch der T-1000 vor dem Gebäude auf. Und dabei sind Mutter, Sohn und Cyborg noch immer nicht draußen. Dazu müssen sie erst noch an weiteren Cops vorbei. Der T-800 sieht sich die Situation an und sagt dann zu den Connors, Stay here, I'll be back. Zwinker, zwinker. Cool tritt er aus der Tränengaswolke heraus, mit der sie ihn begrüßen, und lässt sie alle ihre Magazine auf ihn leerschießen. Seine organische Außenhülle mögen sie damit beschädigen, aber wir wissen ja alle, dass ihn das nicht aufhält. Und er verjagt die Cops und die vor dem Gebäude gleich mit. Tränengasgranaten sind kompatibel mit seinem Granatwerfer.
Yay!
Praktisch. Dann setzt er sich ans Steuer eines SWAT-Busses und fährt damit ins Gebäude, so wie sein Vorgänger im ersten Film, nach dem I'll be back. Diesmal geht es ihm aber nicht darum, reinzukommen, sondern Sarah und John rauszuholen. Die beiden steigen ein und er fährt mit dem Ding fort. Dabei werden sie allerdings vom T-1000 gesehen, der jetzt mit seinem Motorrad zu Chekhovs Helikopter hochspringt, die Frontscheibe einschlägt,
Chekhovs Helikopter, ja. Hm?
Und flüssig hindurchläuft, um sich drinnen wieder zusammenzusetzen. Und wie Arnold im ersten Film zum Beifahrer im Truck, sagt er jetzt dem Co-Piloten, get out. Der kommt dem Befehl gerne nach und springt in die Tiefe.
Mhm. Derselbe Stuntman hat dann später auch den Stunt ausgeführt, bei dem der Hubschrauber in der letzten Verfolgungsszene unter einer Überführung durchfliegt.
Mhm.
Also das gibt diesen einen... Überführung, Brücke,
ja,
bin nicht sicher, was es ist. Und ein Kamerawagen sollte dann den Steadicam-Operator nah an den Hubschrauber ranfahren, um Nahaufnahmen zu machen. Aber das Kamerateam hat mehr oder weniger gesagt, hast du sie noch alle? haben sie dann geweigert?
Mhm.
Woraufhin James Cameron diese Szene selbst gefilmt hat.
Ah.
Und zwar zweimal. Einmal mit dem Kamerawagen, der ist hinter dem Hubschrauber hergefahren, und einmal vor dem Hubschrauber.
Wahnsinn.
Ja.
Naja, der T-800 kann sich jedenfalls schon denken, wer da am Steuer dieses Hubschraubers sitzt. Und Sarah eröffnet das Feuer auf den Heli. Bringt alles nicht so viel, der T-1000 schießt bloß zurück. Ja, und wie aufwendig es gewesen sein muss, diese Verfolgungsjagd zu drehen. Also, dass er wirklich da selber mit dabei war. Das Ergebnis ist allerdings ein Spektakel, das all diese Mühen wert war. Das ist so gut.
Ja. Der Hubschrauber, in dem Robert sitzt, ist übrigens auch nicht wirklich in der Luft. Da.
Wenig überraschend.
Wenn er auch noch Pilot wäre, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben.
Mhm.
Der hängt also an einem Kranarm und wird ein bisschen hin und her geschüttelt. So kann er auch diese vier Arme haben.
Ah ja.
Ne, zwei zum Schießen und zwei zum Hubschrauber fliegen in Anführungszeichen.
Ja.
Die Spezialeffekt-Crew hatte diese Arme nämlich angefertigt.
Mhm.
Die haben aber vergessen, sie mit zum Drehort zu nehmen.
Was?
Das war wieder so ein James Cameron ruft dich um 5 Uhr morgens an. Lustige Geschichte.
Oh,
wahrscheinlich früher, weil bis um 5 Uhr durften sie den Highways sperren und danach halt nicht mehr. Und da mussten die mal eben noch kurz da rausfahren und die Arme mitbringen. Das muss auch entspannt gewesen sein.
Ja. Das Ende vom Lied, der Bus crasht, der Helikopter crasht. Aber das macht dem T-1000 natürlich weniger aus als seinen Zielen. Er steigt jetzt in einen Truck, als wäre er in einem GTA-Spiel. Die Ladung hinten dran? Flüssiger Stickstoff. Mit dem riesigen Monstrum nimmt er jetzt Kurs auf die Connors, die umsteigen mussten, und Sarah ist noch dazu verletzt. Gut, dass der T-800 am Steuer sitzt und sich nicht von diesem Gepose einschüchtern lässt.
Hier übrigens wieder Shoutout an Gary Rydstrom, den Sounddesigner. Der hat unter den Tankwagen Löwengebrüll gelegt, um dem halt noch mehr Bedrohung zu geben.
Verstehe. Cool. Gut, dass der T-800 am Steuer sich nicht von diesem Gepose einschüchtern lässt. Schlecht, dass er jetzt das Steuer an John übergibt, um auf den Truck zu schießen. Gut, dass er trifft. Schlecht, dass das nichts ausmacht. Du siehst, wir sind schon wieder im Heuhaufenland.
Ja, ja.
Der Pickup-Truck, mit dem die Connors unterwegs sind, bricht durch den Gitterzaun eines Stahlwerks den Stickstoff-Truck dicht auf den Fersen. Der T-800 schießt so lange auf den T-1000, bis der die Kontrolle über den Truck verliert und alles crasht in einer riesigen Stickstoffwolke direkt neben den Bottichen voller flüssigem Stahl.
Die sind die ganz ungünstige Kombination. Hm.
Der T-1000 marschiert durch den flüssigen Stickstoff und offenbart dabei seine Achillesferse. Es friert ihn am Boden fest und er zerbricht im Laufen in zig Teile. Arnold will ihm den Rest geben und mit den Worten Hasta la vista zerschießt er sein Gegenüber in tausende Einzelteile.
In der spanischen Version ist das übrigens Sayonara, Baby, damit halt weiter als Joke rüberkommt.
Ja, verstehe, ja. Naja, aber der Schuss ist ein Fehler. Denn diese Einzelteile kleben jetzt nicht mehr am Boden fest, sondern können sich wieder zusammensetzen. Und genau, das passiert jetzt auch.
Das ist übrigens super cool. Da haben sie gefrorenes Quecksilber auf eine Hitzeplatte gelegt. Und dann macht es genau das. Also da war da gar keine Special Effects nötig.
Praktische Effekte, größer CGI.
Ja.
Und zahlreiche kleine Quecksilberpfützen fließen aufeinander zu und werden zu einer großen Lache, die sich langsam aufrichtet und wieder die Form von Robert Patrick annimmt. Ganz, ganz langsam. So langsam, dass John, Sarah und der T-800 beinahe glauben, sich in Sicherheit bringen zu können, aber das stimmt natürlich nicht. Vor diesem Gegner kann man sich nicht in Sicherheit bringen. Zielsicher und erbarmungslos schreitet er immer weiter auf sie zu, nur kurz aufgehalten von einer Schranke, mit der er kurz verschmilzt. Eine Fähigkeit, die er nutzt, um daraufhin bei jedem Schritt mit den Stahlplatten am Boden zu verschmelzen, um noch sichereren Stand zu haben. Foreshadowing. Dann packt er den T-800 und die beiden liefern sich einen letzten Zweikampf, bei dem Cameron noch einmal ganz tief in die Computertrickkiste greifen kann. Arnold schleudert Robert Patrick mit dem Gesicht gegen die nächste Wand, aber der muss sich nicht mal umdrehen, sondern lässt sein Gesicht am bisherigen Hinterkopf erscheinen und ist ruckzuck wieder kampfbereit. Damit nicht genug, klemmt er jetzt auch noch den Arm des T-800 zwischen zwei extrem schweren Zahnrädern fest und heftet sich wieder an die Fersen von John. Der und Sarah sind inzwischen an einem Förderband angekommen. Sarah weist John an, sich darüber in Sicherheit zu bringen, aber sie klettert nicht dazu, sondern verschafft ihrem Sohn ein wenig Zeit, indem sie jetzt zurückbleibt und selbst das Feuer auf den T-1000 eröffnet. Die Löcher, die sie in ihn hineinschießt, sind wieder sehr beeindruckend, aber natürlich nicht tödlich. Das reicht aber, um ihn abzubremsen.
Shoutout nochmal an den Sounddesigner. Die Geräusche, die die Kugeln machen, wenn sie aufprallen, ist ein Glas, was in Joghurt geschlagen wird. Damit du einerseits den harten Aufprall hast und andererseits aber die Konsistenz.
Dieses Matschige. Boah.
Ich glaube, jetzt bin ich fertig mit Sounddesign, aber das finde ich enorm gut in diesem Film.
Er rammt ihr einen Messerarm in die Schulter und streckt dann einen Finger der anderen Hand aus, der immer näher an ihr Auge heranrückt. Sie soll John zurückrufen. Sie weigert sich. Und dann ist der T-800 wieder da, zwar mit einem Arm weniger, aber ansonsten einsatzbereit. Und der T-1000 reagiert sich jetzt an ihm ab, statt an Sarah, und rammt ihm immer wieder einen massiven Stahlblock gegen den Kopf, bis wieder das metallene Skelett unter seinem Gesicht zu sehen ist. Ein Echo des ersten Films. Allerdings ist das Special Effects Make-up seit 1984 noch beeindruckender geworden.
Ja. Für den Look hat Arnold Schwarzenegger auch 5 Stunden in den Make-up zum Auftragen und 1 zum Entfernen verbracht.
Wundert mich beides nicht. Der T-800 krabbelt auf dem Boden immer näher an eine Schusswaffe heran, die er fallen gelassen hatte. Aber dann rammt ihm sein Gegner eine Metallstange in den Rücken und das rote Licht in Arnolds Cyborg-Auge erlischt.
Ich habe dazu eine Theorie. Und zwar meine ich beim ersten Teil gelesen zu haben, dass es ein organisches Herz gibt, was in der Brust sitzt und halt das menschliche Gewebe, also die Haut und so weiter, versorgt. Das wäre natürlich möglich, dass das hier getroffen wurde. Und dass er deswegen
auf Notstrom umschalten muss.
Oder stirbt.
Ja, aber es ist ja nicht umsonst Ostern und er steht jetzt gleich wieder auf. John ist inzwischen immer näher an seinem Ziel. Einem Stahlbottich, der heiß genug ist, um sogar den Terminator-Arm, den sie aus Cyberdyne mitgenommen haben, einzuschmelzen. Der T-1000 macht sich wieder auf die Jagd nach ihm, aber in dem Moment kommt neues Leben in den T-800. Er zieht die Stange heraus und befreit sich. Ist die Stange quasi das Gegenstück zu der Lanze bei der Kreuzigung?
Es reicht jetzt langsam mit den Osterparallelen.
Dann hört John die Stimme seiner Mutter, die ihn um Hilfe ruft. Er findet sie und dann erscheint noch einmal seine Mutter mit einer Waffe. John soll aus dem Weg gehen. Der sieht sich die Füße der beiden an, merkt, dass eine der beiden Sarahs mit dem Stahlboden verschmolzen ist und macht den Weg frei, damit die andere das Feuer eröffnen kann. Macht die auch und schießt ein paar Mal auf den T-1000. Der heilt aber wieder nur alles weg und wackelt drohend mit dem Zeigefinger. In dem Moment ist der T-800 wieder bei ihnen und schießt eine weitere Granate auf seinen kleinen Bruder. Auch dieses Loch im Torso bringt den nicht um, aber es schleudert ihn in den flüssigen Stahl unter ihm. Ein letztes Mal nimmt er noch einmal alle Formen an, die er auf dieser Mission angenommen hatte, und dann löst er sich im glühenden Stahl auf. John fragt, ob er jetzt tot ist, und der T-800 antwortet: Terminated.
Die Substanz, die sie da benutzt haben, ist natürlich nicht wirklich geschmolzener Stahl. Das wäre enorm gefährlich gewesen. Mhm. Das war eine Substanz, die musste tatsächlich gekühlt werden, um die richtige Konsistenz zu haben. Das heißt, es war relativ kalt am Set und denen musste halt immer künstlicher Schweiß aufgesprüht werden in den Drehpausen.
Ich hatte jetzt angenommen, das wäre auch CGI gewesen.
Nee, also da gab's wohl tatsächlich einen Bottich mit Zeug. Hm. Also ich meine, das Verwandeln, klar. Ne?
Ja, klar.
Er schwimmt da, er platscht da ja schon drin rum. Das, genau. Die Effekte von dem Stahlwerk sind aber wohl so überzeugend gewesen, dass ein paar ehemalige Arbeiter des Werks, das schon seit Jahren geschlossen war, dachten, es wäre jetzt wieder in Betrieb.
Oh. Und man sollte meinen, das sind Experten.
Ja.
Sie werfen den Arm hinterher und dann auch noch den Chip. Damit scheint die Gefahr des Judgment Days abgewendet, aber das stimmt nicht, wie der T-800 jetzt feststellt. Es gibt noch einen weiteren Chip. Eine weitere Bedrohung. Auch die muss vernichtet werden und stoisch steigt er auf eine Stahlkette. Er kann sich nicht selbst vernichten. Also das Asimovsche Gesetz haben sie anscheinend den Terminatoren eingebaut, aber die anderen beiden nicht.
Ja, wobei wir jetzt, also was weiß ich, wenn KI lange genug in Ruhe gelassen wird, vielleicht kann sie auch ihre Regeln überschreiben.
Sarah muss den Knopf drücken, der ihn in den Bottich hinablässt. Und John fleht ihn an, ihn nicht alleine zu lassen, aber man kann nicht mit ihm verhandeln oder ihn überzeugen. Er hat keine Angst, kein Mitleid und er wird nicht aufhören, bis er tot ist. Sarah reicht ihm ein letztes Mal die Hand und die Musik von Brad Fiedel, der auch schon beim ersten Teil den Soundtrack geschrieben hatte, schwillt noch einmal zu einem pathosgeladenen Crescendo an, bevor sie ein letztes Mal das Leitmotiv des ersten Films spielt, als der Terminator immer weiter hinabsinkt, bevor auch er im Stahl untergeht. Er sieht noch einmal zu Sarah und John hoch, bis auch sein Kopf weg ist. Es bleibt seine rechte Hand, den Daumen hochgestreckt. Dann versinkt auch die. John fällt seiner Mutter weinend in die Arme, aber immerhin haben sie das Schicksal geändert, den Judgment Day verhindert. Jetzt ist die Zeitlinie nicht mehr selbstkonsistent und die Zukunft ist ungewiss. Zumindest bis zum Beginn von Terminator 3, aber mehr dazu nächste Woche. Vorher haben wir noch einmal Guns N' Roses im Abspann und dann das schwerste Ranking in diesem ganzen Terminapril.
Ich habe rausgefunden, was die Spezialeffekte für den T-1000 gekostet haben.
Aha.
Also es war wohl die Computerabteilung von Industrial Light and Magic, was ich schon mal einen geilen Natürlich. Namen finde.
Ja klar, das ist ILM. Das ist die Firma, die sie für Star Wars gegründet hatten.
Oh, ist trotzdem ein geiler Name. Mhm. Und die mussten von 6 auf fast 36 Künstler aufstocken, um diese ganze Arbeit erledigen zu können. Die Produktion hat 5,5 Millionen US-Dollar gekostet und 8 Monate gedauert, was insgesamt 3,5 Minuten Bildschirmzeit ausmacht.
Ich hätte trotzdem beides länger geschätzt.
Ich auch, ehrlich gesagt, weil also gerade für die Zeit.
Ja, ja.
Ja. Ich finde es übrigens auch, ich habe noch mal was zu Sound.
Ja,
das ist mein Soundfilm. Edward Furlong musste quasi seinen gesamten Text nachher noch mal im Studio einsprechen. Weil wenn du mit Kindern drehst, die so knapp präpubertär sind, verändert sich die Stimme ganz gerne.
Echt?
Genau. Und die Drehzeiten haben halt so lange gedauert, dass sich tatsächlich seine Stimme komplett verändert hat von Anfang bis Ende.
Mhm.
Das heißt, er hat fast alles nochmal nachgesprochen. Sie haben am Ende eine Szene mit Originalton gelassen.
Oh. Welche?
Die, wo sie darüber sprechen, warum Menschen weinen. Weil Cameron wollte, dass die emotional bleibt.
Verstehe. Ja, keine schlechte Entscheidung.
Mhm.
Dank Camerons Unwillen, sich zu wiederholen, müssen wir jetzt Äpfel und Birnen vergleichen. Und die Frage ist der Apfel ein besserer Apfel, als die Birne eine Birne ist? Also ist Terminator ein besserer Slasher-Horror, als Terminator 2 ein Actionspektakel ist?
Puh.
An den Kinokassen hat der zweite Teil den Vergleich zum ersten ganz klar gewonnen. Sein Budget war ja 100 Millionen Dollar und die Hälfte davon spielte er schon am ersten Wochenende allein in den USA wieder ein. Also zugegeben ein verlängertes 4. Juli-Wochenende, aber nichtsdestotrotz beachtlich. 4 Wochen lang blieb der Film auf Platz 1 der Kinocharts, ganze 12 Wochen in den Top 5. Insgesamt lief er 26 Wochen in den amerikanischen Kinos. Das ist ein halbes Jahr.
Mhm.
In dieser Zeit spielte er über 200 Millionen Dollar ein. Weltweit waren es etwa 520 Millionen, was Terminator 2 damals zum dritterfolgreichsten Film machte. Nur an E.T. und dem ersten Star Wars kam er nicht vorbei. Was James Cameron als Challenge ansah, die es zu meistern galt. Und 6 Jahre später knackte er den Spitzenplatz mit Titanic. Stand März 2024 belegt er dank den ersten beiden Avatar-Filmen gleich 3 der obersten 4 Plätze. Avatar 1 ist sogar auf dem allerersten Platz. Aber all das sagt ja nichts darüber aus, wie wir die Filme ranken. Was sagst du?
Kann ich die Liste nochmal sehen?
Also ich glaube, die wichtigste Frage ist jetzt erstmal, welcher ist besser, der erste oder der zweite Terminator?
Also ich meine, die Effekte sind im zweiten aufwendiger. Ich weiß nicht mal, ob ich sie besser finde. Der zweite hat halt wesentlich mehr Budget und hat auch wesentlich mehr draus gemacht, aber es ist halt gleich beeindruckend irgendwie.
Ja.
Der erste ist dafür natürlich origineller.
Ja. Und der erste ist halt ein besserer Horrorfilm. Hm. Der zweite ist dafür insgesamt unterhaltsamer.
Der hat mehr Humor, ja.
Ja, aber nicht nur das.
Es schließt sich halt genrebedingt aus.
Es ist halt auch befriedigendere Action.
Ja, aber auch das genrebedingt.
Ja, also, ja, natürlich, ne, wie gesagt. Äpfel und Birnen.
Ja. Woran kann man es festmachen? Ich finde die schauspielerische Leistung insgesamt im zweiten besser.
Mhm.
Also Arnold Schwarzenegger ist ungefähr gleich, würde ich behaupten.
Ja.
Er spricht diesmal deutlich mehr, was, glaube ich, einfach daran liegt, dass er in der Zwischenzeit besser Englisch gelernt hat.
Und es ist halt auch eine größere Leistung, diesen guten, umprogrammierten Terminator zu spielen,
ja,
als einfach nur diese Killermaschine im ersten Film.
Ja, auf jeden Fall. Du hast hier viel mehr Nuancen drin.
Ja.
Und
wir müssen mal darüber reden, wie gut diese Szene gespielt ist, in der der Terminator so schlecht lächelt.
Ja, auf jeden Fall. Es war wohl auch so, sie haben die Szenen ja nicht chronologisch geschossen, weil das machst du nicht beim Filmdreh.
Selten.
Und das heißt, er musste halt immer vorher fragen, bin ich gerade ein zu menschlicher Terminator oder ein nicht menschlich genuger Terminator? Mhm. Und sich entsprechend umstellen.
Mhm.
Also die schauspielerische Leistung finde ich da schon beeindruckender.
Ja, ganz klar.
Übrigens auch von Linda Hamilton. Jetzt nicht nur, was sie aus ihrem Körper gemacht hat zwischen den Filmen, sondern halt auch diese Verwandlung, die sie durchlebt hat.
Mhm.
Von diesem Verlassen auf diesen Mann aus der Zukunft zu einem, ich muss das hier regeln.
Ja, ja, ja. Bei den Oscars hat der zweite auch sehr viel stärker abgeräumt. Der erste ja gar nicht. Aber der zweite hat 6 Nominierungen gehabt und hat 4 gewonnen. Und zwar Best Make-up, Best Sound, Best Sound Effects Editing und Best Visual Effects. Nicht gewonnen hat er bei Best Cinematography, also bester Kamera, und Best Film Editing, also Filmschnitt. Und das war der erste Film, der einen Academy Award gewonnen hatte, obwohl sein Vorgänger noch nicht mal nominiert war.
Ah, oh, okay.
Außerdem folgten natürlich noch diverse MTV Movie Awards und ein Hugo Award und Saturn Awards und was nicht noch alles. British Academy Film Awards, bla bla bla.
Okay, also haben wir insgesamt schon mal gesagt, wir finden ihn besser als den ersten, oder?
Der erste ist halt ein besserer Horrorfilm, aber der zweite ist besser darin, ein Actionfilm zu sein, als der erste ein Horrorfilm ist, glaube ich.
Mhm, ja.
Jetzt haben wir die große Frage, was ist besser, der zweite Terminator oder der zweite Zurück in die Zukunft?
Ja.
Mein Herz sagt Zurück in die Zukunft. Objektiv bin ich mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht zu stark gegensteuern und, naja.
Boah. Also, da können wir jetzt wenigstens wieder in einem Genre vergleichen.
Ja.
Und dann ist Back to the Future der bessere Zeitreisefilm, weil er sich wenigstens an seine eigenen Regeln hält.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, gutes Argument. Das heißt, der zweite Terminator kommt direkt über den ersten, aber auch nicht noch weiter.
Jo.
Alles klar. Damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
Übrigens hat sich die Crew wieder T-Shirts drucken lassen. Mhm. Terminator 3, not with me. Also Terminator 3 ohne mich.
Ja, das ist ein Mantra, das dann auch James Cameron selbst befolgt hat. Ja. Aber mehr dazu nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Habt ein paar schöne Tage. Bis bald.
Bis nächste Woche. Tschüss.
We'll be back.
1 Problem übrigens bei der Verfolgungsjagd. Sie durften, wie gesagt, diesmal tatsächlich drehen und hatten eine Genehmigung dafür.
Super.
Durften auch 5 Meilen sperren von diesem Highway. Mhm. Dann wurden allerdings die Stromkabel geklaut an diesem Highway.
Was?
Und dann hatten sie kein Licht mehr.
Oh.
Das hätte auch zu lange gedauert, alles wieder neu zu verkabeln oder so. Mhm. Also haben sie da zum Teil den Wagen halt einfach stehen lassen und Leute schütteln, um Bewegung zu setzen. Es war ja eh dunkel.
Ja, so wie bei Hitchcock und The Lady Vanishes mit dem Zug.
Genau.
Ja.
Dazu kam noch, dass sie enorme Regenfälle hatten in dieser Zeit und dann haben sie das Auto halt unter eine Autobahnbrücke geschoben und da weiter geschüttelt. Also das muss echt aufwendig gewesen sein zu drehen. Ja.